Menschen und Karrieren, der HR-Podcast von Eventa.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Menschen und Karrieren. Mein Name ist Martin Meyer, bin Geschäftsführer der Eventa-Gruppe und ich freue mich sehr, hier heute in der Schweiz aufzunehmen, nämlich einerseits mit meinem ganz lieben Schweizer Kollegen Renato Graziano und unser Gast, unser gemeinsamer Gast heute ist Mauro Tomeo. Lieber Mauro, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Martin.
Ja, Mauro, vielleicht stellst dich mal in ein paar Worten unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Gut, danke. Noch einmal herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Mein Name, wie gesagt, Mauro Tomeo, 57 Jahre alt und seit 30 Jahren in der Arbeitslosenversicherung tätig, von der Pike auf. Also ich habe angefangen bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung als Personalberater, also operative Ebene, bis hin dann zum Prozess, Qualitätsmanagement und seit 10 Jahren beim Staatssekretariat für Wirtschaft in Bern, beim Bund, SECO.
Wie bist du denn in diese Laufbahn hineingeraten?
Ja, die Eltern wollten mich zwingen zum Lernen und Studieren. Wie das so ist, Pubertät, nein, ich studiere nicht, ich lerne Automechaniker. Also total weg. Das war natürlich für meinen Vater, wie soll ich sagen, kein Wermutstropfen, weil Automechaniker, Italiener, schöne Auto, da konnte er nicht so gut Nein sagen, oder? Dann hat er gesagt, okay, dann studierst du nicht, machst Automechaniker. Und von dort weg, was heisst Arbeit? Arbeit ist nicht nur ein Job, sondern es war Identität, Stabilität, Sicherheit und auch gespickt mit Würde. Und das hat mich doch geprägt. Ich hatte auch immer die Gelegenheit, dass durch meine gesunde Neugier, sage ich jetzt mal, auch Arbeitgeber zu finden oder vorzufinden, die mir die Gelegenheit gegeben haben, mich auch weiterzuentwickeln. Und durch das hat sich kein nach dem anderen gegeben. Also
ein Learning by Doing, wenn ich
das Learning by Doing mit viel Studium, aber auch eben das Studium, das ich nicht gemacht habe, habe ich nachher gemacht, berufsbegleitend. Und vor 2 Jahren das letzte auch abgeschlossen.
Okay, also wirklich lebenslanges Lernen.
Lebenslanges Lernen und das gebe ich jetzt mit. Ich will nicht mehr lernen, ich möchte jetzt weitergeben. Ich habe, glaube ich, meine Kurve erreicht.
Vielleicht erklärst du uns überhaupt in ein paar Worten, wie denn so dieses Arbeitsmarktversicherung, Arbeitsmarktstruktur in der Schweiz organisiert ist. Es gibt hier ja relativ viel auf der kantonalen Ebene, also auf der regionalen Ebene und dann eben auch eine Organisation auf der Bundesebene. Wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer aus Deutschland und auch aus Österreich. Vielleicht erklär uns mal ein bisschen, wie das so in der Schweiz auch organisiert ist.
Also ziemlich abstrakt. Wir haben hier in der Schweiz Föderalismus. Was heißt Föderalismus? Also der Bund ist eine Aufsichtsbehörde oder das SECO ist die Aufsichtsbehörde, definiert die Rahmenbedingungen, die Strukturen, was zu machen ist. Und wie das Ganze umgesetzt wird, das ist dann im Vollzug. Vollzug ist bei uns dann die Kantone, die sind beauftragt vom Bund, das Gesetz, die Arbeitslosenversicherung, die öffentliche Arbeitsvermittlung entsprechend der Kundschaft umzusetzen.
Wie schaut das da so im Machtverhältnis aus? Wir haben in Österreich immer diese heiße Diskussion, wo liegt wirklich die Macht? So aus der Erfahrung wissen wir, bei uns liegt auch sehr viel Macht auf Länderebene, also das Vergleichbare zu den Kantonen. Ich glaube, in der Schweiz ist es ja noch stärker auf der kantonalen Ebene begründet. Oder wie, du hast ja auch mal auf quasi der kantonalen Ebene gearbeitet. So aus der Erfahrung heraus, wie funktioniert auch dieser Machtausgleich zwischen diesen zwei Strukturen?
Macht ist wahrscheinlich nicht unbedingt das passende Wort, weil Macht, wenn du in eine Beziehung eingehst, sage ich immer das, du hast die Macht, jemand weh zu tun. Und wenn du jemand weh tust, dann tust du dich selber auch weh. Also hier ist eher so, sage ich jetzt mal, die Aufteilung von Kompetenzen und Verantwortung und Aufgaben. Und wir haben ja vor 2 Jahren die Strategie öffentliche Arbeitsvermittlung definiert, zusammen mit den Vollzugstellen kantonal. Und dort haben wir uns auf eine gemeinsame Strategie ausgerichtet. Also hier geht es nicht darum, sich zu bekämpfen, sondern sie bringen ihre Erfahrung, sage ich jetzt mal, mit. Es ist nicht mal mehr kantonal, sondern auch Wirtschaftsregionen. Das sind doch Aspekte, die lange außer Acht gelassen worden sind. Jeder Kanton kam dann mit ihrem eigenen, sage ich jetzt mal, Wunschkonzert, oder? Und das war dann schwierig. Aber heute, wenn wir das so nach strategischer Ausrichtung gehen, dann geht es wirklich nach Kundenorientierung. Customer Experience, Customer Journeys, also Kundenerlebnisse. Und das ist dann nicht mehr, dass SECO sagt und die Kantone sind nicht dafür, sondern es geht hier Hand in Hand. Also wir haben in den letzten Jahren, muss ich schon sagen, rechte Fortschritte gemacht, dass es eben nicht eine Verwaltung ist, sondern eine Arbeitslosenversicherung ist eine Versicherung. Und wo Versicherung ist, sind auch Kunden und Kundinnen.
Das klingt ja nach einem wirklich tollen sozusagen Leitprozess. Also wie gesagt, wir erleben das gerade in Österreich, dass da ganz viel Diskussion darüber stattfindet, was regelt man besser auf Bundesebene, was regelt man besser auf Länderebene. Also das könnte ein sehr, sehr guter Ansatz sein, einfach den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und darüber nachzudenken, was brauchen die eigentlich, was ist für die am besten. Und so wie mir das klingt, ist die Schweiz da ein tolles Vorbild.
Also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Vorbild ist. Wir haben jetzt ein Projekt, wo ich auch hier sagen, tatkräftig mitgestalten kann. Das ist das Projekt Sollgeschäftsprozesse von der öffentlichen Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Und hier ist tatsächlich auch nicht mehr Rede von Stellensuchenden oder versicherten Personen. Das sind technische Begriffe in der Versicherung, sondern von Kundinnen und Kunden. Plötzlich kommen auch englische Ausdrücke wie Customer Journey, also Kundenerlebnis oder Kundenperspektive, End-to-End-Perspektiven auch von den Prozessen. Wir schauen nicht mehr so bis zur Türe oder bis zum Ausgang von der öffentlichen Arbeitsvermittlung, dann kommt die Arbeitslosenversicherung, sondern wirklich so die ganze Wertschöpfungskette oder das gesamte Kundenerlebnis. Wir sind daran, die Prozesse harmonisieren. So viel zum Thema auch Macht, wo du vorhin angesprochen hast. Es geht darum, auch einen, wie soll ich sagen, dort Prozesse zu harmonisieren, damit es auch ein einheitliches Auftreten ist von der Versicherung gegenüber der Kundschaft.
Wie bist du, Mauro, wie bist du dann zum SECO gekommen? Also die Aufgaben sind ja ähnlich, eben man spricht miteinander. Was war der Antrieb und wie bist du zu SECO gekommen?
Das hat wahrscheinlich schon zu tun, dass früher eben im Kanton irgendwann die Grenzen aufgestellt waren. Ich konnte mich nicht mehr entfalten. Und salopp gesagt, ich wurde vom SECO abgeworben. Das kann man mit gutem Gewissen sagen. Jetzt mit aller Bescheidenheit. Irgendwann vor 10 Jahren kam ein Anruf. Hallo, Mauro. Du bist in jedem Projekt dabei vom SECO als Delegierter vom Kanton Basel-Stadt. Willst du nicht die Fronten wechseln? Wobei Fronten wechseln ist das falsche Wort. Wir sind alle im gleichen Boot. Und habe gemerkt, doch, dort kann ich mich eher entfalten. Und zwar direkt dann für die versicherte Person, für die unsere Kundschaft. Im Kanton bist du eingegrenzt, da hast du die Rahmenbedingungen. Aber beim SECO, was ich mache, das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und das ist noch spannend, wenn du abends in einem Restaurant sitzt und hörst nebendran, wie sie gut oder weniger gut, sage ich jetzt, über SECO reden oder über die Arbeitslosenversicherung und weiss ganz genau, das habe ich mitgestaltet.
Ja, also du hast von die Grenzen eigentlich für deine ehemaligen Arbeitgeber mitgestaltet, so mit deinem Wechsel zum SECO.
Genau, sie haben das aber auch begrüßt, das war für sie eine Investition, sagen Return on Investment. Gehe jetzt zum Bern und da kommt es wieder zurück.
Ich habe ein bisschen deine Vita angesehen und auch so an den Themen, an denen du gearbeitet hast. Du bist ja sehr auch projektorientiert denkend und sehr zukunftsorientiert denkend. Was ist denn so aktuell dieses eine wichtige Projekt, an dem du arbeitest, oder dieses eine wichtige Thema, an dem du arbeitest? Gibt es das überhaupt oder gibt es mehrere Themen?
Also längerfristig sicher das Projekt Sollgeschäftsprozesse ÖAV, ALV, also öffentliche Arbeitsvermittlung ALV, weil das bildet doch die Grundlage für die ganze digitale Transformation in die Zukunft. Das ist aber längerfristig. Was aber, sage ich jetzt, mein Kind, wenn ich das so nenne, mein Baby, ist das Projekt Evolution Datenmatching. Da schaffen wir, und das ist auch die Pflicht vom Bund, Grundlagen zu erarbeiten für ein wirkungsvolles KI-Instrument. Letztens war ich so konfrontiert mit der Frage, KI ist ein Hype oder ein Game-Changer? Ich behaupte beides. In meiner Rolle muss ich Grundlagen erarbeiten, damit es nachher wirkungsvoll sich geht. Weil KI, wie gesagt, beschleunigt vieles. Aber wenn du schlechte Daten hast, dann sind sie einfach schneller auf dem Tisch, weiterhin aber noch schlecht. Also da haben wir, also wir haben KI, sage ich jetzt, einen gewissen Hype. Aber mit diesem Evolution Data Matching wollen wir tatsächlich Grundlagen schaffen, wo dann auch als Vorbild oder für weitere KI-Lösungen sind. Vor allem, wir fangen an dort, wo Vermittlung ist, Mensch, also Arbeitgebende und Arbeitnehmende. Und wenn das umgesetzt ist, dann geht es über alles das Ganze, über alle Geschäftsprozesse, die wir haben.
Ich habe gesehen, dass du dich ja auch sehr intensiv mit diesem Thema Skill-Based Recruiting genau. beschäftigst. Das ist ja gerade ein großer Hype. Ja. Also Skill-Based, es gibt kaum einen großen HR-Manager aktuell. Wenn du ihn fragst, was sind so gerade deine Kernthemen, mit denen du dich beschäftigst, kommt in aller Regel das Thema Skill-Based Recruiting, Skill-Based Development. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, auch das ist so ein bisschen ein Buzzword geworden. Ja, also was verstehst denn du unter dem Thema? Und vielleicht auch gibt es einen Konnex auch zu dem Thema AI, also zum Thema sozusagen, wie kann ich über KI-Modelle in der Zukunft vielleicht Prozesse automatisieren? Denn sehr oft wird das ja schon auch in einem gewissen Konnex gesehen.
Erlaubt mir, dass ich vielleicht hier aushole, weil das Thema ist doch, wie du sagst, ein Hype und ich möchte, weil ich ja beim Bund arbeite, kann ich nur mit Fakten reden. Ich kann also keine eigene Einschätzung und Wahrnehmung geben, sondern wir müssen Fakten liefern. Also, und ich bringe jetzt einen Vergleich mit der Natur. Ich befinde mich momentan auf einer großen Wiese, sammle Kräuter, bringe diese Kräuter zusammen und versuche dort den Tee daraus zu machen. Aber nicht nur Tee, sondern Wirkung zu erzielen. Und das Projekt ist genau so. Wir versuchen hier verschiedene Skills, Kompetenzen richtig zuzuordnen, die richtige Taxonomie zu erreichen, in richtige Konstellation auch zu der Wirtschaft. Das ist ständig in Bewegung. Und dann am Schluss wollen wir Wirkung erzielen. Die technische Unterstützung, wie der Name sagt, ist ein Support. Die zentrale matchentscheidender Faktor sind diese Daten, diese Kräuter in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Und da muss ich sagen, haben wir im Gegensatz zu anderen jetzt Angebote, die hier jetzt massenweise auf den Markt Einfluss nehmen, haben wir 3 Proof of Concept gemacht, zum Schauen, wo holen wir tatsächlich Wirkung. Und nicht nur, wir haben jetzt ein KI, wo uns unterstützt, kannst du ja ChatGPT jetzt nehmen und etwas hochladen, dann kommst du auch ein Resultat. Aber welche Wirkung erzielst du tatsächlich? Und da kann ich jetzt mit offen darüber reden. Wir werden spätestens im März jetzt eine Ausschreibung machen für eine Arbeitsmarktontologie, bezogen aber den Schweizer Markt. Also wir werden hier nicht nur Kompetenzen, Datenbasis oder Datenbase einkaufen, nach ESCO, ISCO oder wie die alle heißen, sondern wirklich, es muss dann eine Arbeitsmarktontologie sein, die sich auf den Schweizer Arbeitsmarkt orientiert. Weil wir haben dort gemerkt, wir müssen diese haben, wir müssen ein Taxonomie-Management dann haben, wo das Ganze ständig pflegt, auch dann auch kontrolliert, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir diese Grundlagen, die uns weiterbringen. Die Resultate sprechen für sich, es ist ein Proof of Concept, war mehr so ein Forschungsprojekt bis jetzt. Und jetzt sind wir durch. Ich freue mich dann im 27. Vielleicht bekomme ich noch eine Einladung, kann ich sagen, wie das rausgekommen ist.
Auf jeden Fall, wir schreiben dich schon auf die Liste. Wir schreiben dich schon auf die Liste. Denn ich denke, das ist gerade einer dieser Megathemen,
ja,
mit denen sich, glaube ich, alle Organisationen, alle Unternehmen, aber natürlich auch alle Arbeitsmarktinstitutionen sehr, sehr, sehr stark beschäftigen. Ja? Auch in Wahrheit alle Ausbildungssysteme, denn in Wahrheit, das wird ja auch das ganze Ausbildungssystem, muss es ja verändern, weil wir weggehen werden von diesen formalen Abschlüssen eben mehr hin zu Skills. Und wie kann ich aber diese Skills überprüfen und dokumentieren, dass sie auch wirklich jemand erworben hat? Ne? Das ist ja ein großes Thema.
Es ist ein großes Thema und das wird nachher noch spannend sein. Wie gesagt, wenn jetzt der Bund oder das SECO jetzt so ein kompetenzbasiertes Matching bringt, dann hat sie eben Grundlagen erarbeitet. Und das wird dann auch einen Wandel geben. Momentan haben wir viele private Institutionen, die ihre Kompetenzlösungen präsentieren. Und dann werden wir Standards definieren. Das wird also in 2-3 Jahren wahrscheinlich wieder eine Orientierung geben nach uns. Das Ganze hat dann Auswirkungen auf diese Berufslandschaft. Es wird auch Einfluss haben auf Fachkräftemangel. Es ist also nachher nicht mehr ein demografisches Problem, das wir haben, sondern wir haben einen zweiten Fachkräftemangel, die fehlenden Kompetenzen. Und wenn wir aufzeigen können, wo die Kompetenz fehlt, erlaubt das auch der Person, sich entsprechend weiterzubilden oder mit Maßnahmen diese Lücke zu schließen. Also wir wollen hier nicht nur die passende Matching für eine Vermittlung, sondern wir wollen auch das Matching sagen für Skill Gap zu schauen, wo ist die Lücke zu füllen. Ja.
Also das Projekt Evolution Daten Matching beinhaltet all diese Elemente, die du jetzt darüber gesprochen hast.
Genau.
Also hast du gesagt jetzt, dass das Projekt abgeschlossen ist? Also das hört sich eher an, als dass ein Projekt sein könnte für die Zukunft. Also
nein, wir haben das Projekt noch nicht abgeschlossen, aber wir sind in der Umsetzungsphase. Das heißt, wir sind bereit, jetzt noch diese Beschaffung zu machen. Das können wir nicht selber kreieren. Wir brauchen hier Unterstützung, Ergänzung. Und dann wird das angehängt und die entsprechenden Maßnahmen werden noch erarbeitet. Der nächste Schritt, die nächste Generation, sage ich jetzt mal, wird sein dann mit dem BIT, Bundesamt für Informatik und Technologie, das Machine Learning noch anzuhängen. Und dann haben wir alle drei Parteien zusammen. Also das, die öffentliche Arbeitsvermittlung, das Machine Learning vom BIT und die Kompetenzen. Und dann haben wir dieses Dreieck geschlossen, dieses Delta. Ich bin nicht ein Freund von Projekten. Die Zeit ist um. Heute arbeiten wir iterativ, oder agiles Vorgehen. Agil habe ich auch nicht so gern dieses Wort. Aber iterativ, also wir ständige Weiterentwicklung. Man kreiert etwas, man macht kurze Erfahrungen, sage ich jetzt mal Meilensteine, und dann geht man weiter, nächsten Performance. Wir können es uns nicht mehr erlauben. Die Wirtschaft zwingt uns, so zu handeln, so voranzugehen. Kein Wasserfallsystem mehr.
Also es ist einfach ein ständiger Prozess.
Ständiger Prozess.
Der in eine gewisse Richtung geht. Du hast jetzt vorher schon angesprochen, Thema Fachkräftemangel. Mhm. Also wenn wir so ein bisschen auf die Zukunft des Schweizer Arbeitsmarkts sehen, da gibt es ja gerade mehrere Entwicklungen, die parallel laufen. Es ist nicht nur ein Schweizer Phänomen, das haben wir in ganz Westeuropa. Wir haben einerseits, wir haben dieses Demografiethema. Ich glaube, das ist in jeder, eigentlich in ganz Europa, ist interessanterweise ja sogar in Osteuropa noch stärker wie in Westeuropa, weil ja dort die Reproduktionsraten noch geringer sind sozusagen. Aber das heißt, wir haben Demografiedruck, sehr oft aber eben aus Gebieten, wo wir eher unqualifizierte Leute zu uns bringen. Wir haben das große Thema der KI, die natürlich auch die Joblandschaft revolutionieren wird und wo manche meinen, sie wird eher ein Job-Creator sein, andere meinen, die KI wird eher Jobs im großen Stil vernichten. Also und dann haben wir natürlich noch die Rezession, in der wir trotzdem jetzt so in Mitteleuropa stecken. Teilweise natürlich auch die ganze Zollproblematik im internationalen Handel. Also es ist ein Multifaktoren-System, in dem wir uns bewegen. Aber was sind, ihr seid ja die Quelle oder ihr sitzt ja an der Quelle. Das heißt, was sind eure Erwartungshaltung so für diese nächsten 3 bis 5 Jahre, wenn man auf den Schweizer Arbeitsmarkt sieht?
Spezifisch jetzt auf KI?
Einfach generell.
Generell. Also ich nehme jetzt mal das mit KI, oder? Dieses Arbeitsplätze werden reduziert oder abgeschaffen, teile ich nicht. Das kann ich nicht teilen, weil wenn ich schon nur das Beispiel nehme von Industrie, die haben Maschinen angeschafft von mehreren Millionen Franken, die werden diese nicht in 2-3 Jahren dann ersetzen. Sie werden diese mit künstlicher Intelligenz unterstützen, also die Produktivität steigt, die steigt. Die Leute werden sich auch ausrichten müssen, mit diesen Maschinen auch zu arbeiten. Also KI wird diese prozessuale Unterstützung geben, also mehr Produktivität, Massengeschäfte unterstützen, um schneller abzuwickeln. Gewisse Berufe werden wahrscheinlich schon reduziert, zugunsten aber anderer Berufsbilder, also Typograf, Dolmetscher, Juristen. Also überall, wo dort Datenbank sind, sage ich jetzt mal, da schrillen wahrscheinlich schon die Alarmglocken, sage ich jetzt mal, oder? Dort ist KI, aber in den nächsten, sage ich jetzt mal, 3 bis 4 Jahren wird es jetzt nicht dieses Horrorszenario sein, dass KI Arbeitsplätze wegrationalisiert. Da sind wir beim Bund überzeugt. Aufgrund von Fakten sage ich jetzt auch hier. Von dem her. Das andere, demografische Wandel, glaube ich, das hat jetzt langsam mal ein einen Stopp gefunden jetzt. Wir sind jetzt, es geht nicht noch länger bis 90, sondern das hat jetzt mal bei 84, glaube ich, Jahre Erwartungshaltung, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, dieser Ersatz an neuen Generationen findet nicht statt. Also die Babyboomer, die pensioniert, die Ersatznachgeburten finden nicht statt. Also dort haben wir schon an Mengengröße, haben wir diesen demografischen Wandel, also respektive Fachkräftemangel. Und das andere ist auch aber mit diesen Kompetenzen, der Arbeitsmarkt stellt höhere Anforderungen. Und da bin ich überzeugt, das liegt der Schlüssel zum Erfolg. Eben ständiges Lernen, wir kommen nicht mehr drum herum, auch für ältere Leute. Also wenn jemand meint, ich kann mit 50 sich zurücklehnen, das ist vorbei heute. Du musst dich den Anforderungen weiterentwickeln. Aber hier sind auch die Arbeitgeber in die Pflicht zu nehmen. Oft, das sage ich jetzt hier ziemlich, machen sich gewisse Arbeitgeber das Leben sich auch einfach. Sie kündigen jemanden und holen jemand anders mit solchen Kompetenzen. Ich sage, ich investiere lieber Weiterbildung in einen bestehenden Mitarbeiter und er geht, aber der hat in diesen Jahren dann etwas geleistet, als wenn ich einen wertvollen Mitarbeiter verabschiede und hole jemanden, den ich einarbeiten muss. Also hier kann der SECO nur unterstützen, sage ich jetzt mit Monitoring, zum Schauen, was es geht, welche Maßnahmen, dass wir hier auch für den Arbeitsmarkt einbringen können und dementsprechend die Instrumente dann anpassen. Auch hier wieder die Grundlagen, Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, was nachher die Wirtschaft damit macht, ist irgendwann, sage ich jetzt mal regulatorisch, sind wir an den Grenzen, sonst sind wir kein demokratischer Staat mehr dann.
Das ist ganz klar. Also was ich sehr spannend finde, ich war jetzt bei der einen oder anderen HR-Fachkonferenz in Deutschland, teilweise von den großen Recruiting-Playern, ob das Xing, ob das LinkedIn, ob das Stepstone war, auch LinkedIn, auch Indeed. Und die sehen eigentlich alle eine sehr große Lücke in den sogenannten Blue-Collar-Jobs, also eher in den manuellen Tätigkeiten. Mhm. Und bei den White-Collar-Jobs, also bei diesen Angestelltenrollen, bei den, sage ich mal, Sachbearbeiterrollen, dort geht man schon davon aus, dass es eine gewisse Dämpfung durch KI geben wird. Also ich sage mal, der klassische Schadensachbearbeiter in der Versicherung oder der Backoffice-Mitarbeiter, Mitarbeiterin in der Bank, das sind wahrscheinlich schon Jobprofile, die natürlich durch Automatisierung bedroht sind. Aber in diesen Blue-Collar-Jobs, in diesen handwerklichen Jobs sozusagen, geht man eigentlich von Wachstumsraten von bis zu 10% wieder in den nächsten Jahren aus. Das heißt 10% Nachfragewachstum nach diesen Arten von Jobs. Ne? Und deswegen, was wir so sehen, ist, dass wir schon glauben, es wird wesentlich segmentierter und differenzierter eigentlich die Entwicklung am Arbeitsmarkt passieren. Und das, was wir früher gesagt haben, je höher qualifiziert, desto höhere Chancen hast du am Arbeitsmarkt. Vielleicht wird sich dieses Paradigma ein bisschen verändern. Ja? Also vielleicht die Qualifizierung ist schon sehr wichtig, aber dann die Qualifizierung vielleicht eher in den manuellen Tätigkeiten. Also ich denke immer, der klassische Handwerker, der ist nicht gefährdet, aber der, du hast das so schön vorher gesagt, aus seinem Jurastudium kommt, wahrscheinlich tut sich ein bisschen schwerer, einen Job zu finden, wobei ich mich dann wieder erinnere, wie ich selbst vom Studium gegangen bin. Damals hat man gesagt, du darfst ja nicht Jura studieren, es gibt keine Jobs mehr für Jura-Absolventen. Da hatte damals der öffentliche Dienst in Österreich gerade Aufnahmestopp. Und Jahre später war die Situation wieder ganz anders und es gab eine irre Nachfrage nach Menschen mit juristischer Bildung. Also ich glaube, das Spannende ist ja auch ein Stück weit, wir wissen es eigentlich alle nicht, sondern die Märkte sind so dynamisch und flexibel, man muss sich immer wieder anpassen.
Gemäß deinen Aussagen, also mit dem Fachkräftemangel und soziodemografischen Entwicklung, wird die KI ein Teil der demografischen Entwicklung kompensieren mögen, aber trotzdem ein Fachkräftemangel bestehen?
Dämpft der Fachkräftemangel, ja. Es dämpft. Der Fachkräftemangel wird bestehen. Und zwar hat das auch eine Komponente mit der Generation, die aufwächst. Und das beginnt aber nicht bei der Generation, das beginnt bei den Eltern. Wir müssen schon den Namen das Kind beim Namen nennen. Wenn die Eltern anfangen, du musst studieren, und der Sohn und die Tochter studiert, aber auf dem Arbeitsmarkt wird ein Zimmermann oder Zimmerfrau gesucht oder ein Handwerkerjob. Und dort steigen sogar die Löhne. Und aber keiner will diesen Job machen, weil es heisst, ja, dann hast du dreckige Hände, sage ich jetzt mal. Also das klassische Bild, oder? Geh studieren, saubere Hände, hohen Lohn, der Arbeitsmarkt ist aber ausgetrocknet. Dort hast du Arbeit, hättest du Arbeit, aber eben, du musst arbeiten, sage ich jetzt mal, oder? Mhm. Das bleibt dann, das bleibt. Es hat, also der Fachkräftemangel kann der Bund bis zu einem gewissen Punkt, sage ich jetzt mal, Einfluss nehmen, KI auch. Der Bund hat ja eine große Offensive gestartet, auch was die Berufslehre betrifft, oder? Wieder im Vordergrund zu setzen. Das war vor 2 Jahren, hat es ja den Kipp, also hat es ja den Wandel gegeben, der Gap ist der erreicht. Es war mehr akademische, also Studium als Lehren, und jetzt hat es wieder, ist wieder zurückgegangen. Also es ist ein kleines Erfolgserlebnis, ist auch wieder hier. Und das soll man auch forcieren. Aber es beginnt auch zu Hause. Man kann nicht alles im Bund delegieren oder zurückbuchstabieren und sagen, sag du mir, wie es weitergeht oder unterstütze mich. Es beginnt zu Hause.
Ja, das war ja schon vor 50 Jahren so, wie du anfangs Einstein gesagt hast. Dein Vater wollte ja, dass du studierst.
Genau.
Und du hast schon gesehen, dass handwerkliche Berufe in Zukunft die Berufe sein werden.
Also ich muss sagen, das hat mich geprägt, weil ich weiß jetzt auch als Automechanik, was das heisst, Hebelwirkung und Technik und Prozesse. Also ich habe hier einen roten Faden, behaupte ich jetzt mal, in meinem beruflichen Werdegang. Also von dem her. Und ich finde immer spannend, wenn ich in meinem Umfeld sehe, wo Leute, die aus dem Prozess- und Projektmanagement kommen, die haben immer noch einen Handwerkerberuf.
Also ich muss sagen, ich hab zwar jetzt kein Handwerk gelernt, aber ich hatte noch während meiner Schule, habe ich relativ viel schon begonnen, daneben zu arbeiten. Und habe so meine ersten Jobs in einer Fleischhauerei gemacht, wirklich am Fließband stehend. Und das hat mich sicher geprägt in meinem Leben. Also ich sage immer, wenn du weißt, was wirklich harte manuelle Arbeit ist, erstens würdigst du es ganz anders. Und zweitens, das schadet überhaupt nicht. Also ich versuche auch jetzt meinen Kindern diese Erfahrungen sozusagen anzubieten. Weil ich glaube, ja, man muss diese Einblicke in die verschiedenen Sphären der Arbeitswelt haben, um sie auch richtig einschätzen zu können und sie würdigen zu können. Ja, ein großes Thema, und das ist ja schon etwas Besonderes auch in der Schweiz, ist diese Stellenmeldepflicht. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was das ist und wieso die Schweiz das auch hat.
Wieso hat diese Schweiz diese Stellenmeldepflicht? Ja, jetzt muss ich diplomatisch umgehen, hä, mit dieser Antwort. Ich war nämlich, ich kam, wie soll ich sagen, die Mutter Teresa zum Kind, zu der Stellenmeldepflicht. Ich habe diese umgesetzt. Darum vorhin dieser Hinweis, sitzt du abends mal an einem Stammtisch und plötzlich nebendran fluchen sie über die Stellenmeldepflicht und du weißt, das habe ich umgesetzt. Also ich unter anderem, sage ich jetzt mal. Also es ist im Gesetz verankert und das geht weiter zurück. Wir hatten hier eine Abstimmung in der Schweiz im 2014, wenn ich mich nicht täusche, und zwar über dieses Masseneinwanderungsgesetz. Also es ist eh an sich etwas Spezielles. Wir haben ein Gesetz im Ausländergesetz, sage ich jetzt mal, wird aber umgesetzt bei der Arbeitslosenversicherung. Also auch hier haben wir schon etwas, eine komische Konstellation. Und was wir mit der Stellenmeldepflicht erreichen wollen, das Ziel ist, die Inländer, also Leute, die hier in der Schweiz wohnhaft sind und arbeitsaufnahmefähig sind, sollten einen Vorrang haben zu offenen Stellen, bevor sie dann veröffentlicht werden. Wir müssen ehrlich sein, diese Wirkung, diese erhoffte Wirkung ist nicht eingetroffen. Hat aber einen Nebeneffekt gehabt, dass die Arbeitgeber mit den öffentlichen Arbeitsvermittlungen seither auch enger zusammenarbeiten. Sie haben plötzlich auch die Produkte, Dienstleistungen kennengelernt von der öffentlichen Arbeitsvermittlung und das hat auch wieder einen positiven Effekt gegeben. Also das eigentliche Ziel, sage ich jetzt mal, über ein Gesetz hat dazu geführt, dass auch hier jetzt dieser Inländervorrang auch ohne Rahmenbedingungen umgesetzt wird. Aber wir kommen nicht darum herum. Was wir machen können, wir können es aber weiter verbessern. Da ist Potenzial, und zwar in den Abläufen, das Ganze einfacher zu machen, digitalisierter, sage ich jetzt mal, damit die Abwägung schneller geht, effizienter, effektiver. Hier kommen all diese Projekte, die ich vorhin erwähnt habe, kommen dann wirklich zusammen. KI unterstützt das Vermittlung, sage ich jetzt mal, digitale Prozessabwicklung, oder? Und das ist dann kundenorientiert. Was wir auch noch machen können, ist nicht immer wieder nur die jährliche Prüfung der meldepflichtigen Stellen, sondern eher ein dynamisches Modell. wird schwierig sein, weil das kann dann immer wieder durchs Jahr immer wieder variieren und führt eher zu, sage ich jetzt, Unruhe als Stabilität. Aber es wäre sicherlich mal zu prüfen, nicht immer 12 Monate zu warten, ist dann ist eine Stelle dann meldepflichtig oder nicht, sondern wirklich dynamischer.
Aber die Idee, wenn ich es richtig verstehe, dahinter ist, dass sozusagen für die Personen, die in der Schweiz sesshaft sind und hier leben, dass die einen bevorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt genau. haben. Es hat aber nichts damit zu tun, ob diese Personen Schweizer sind oder nicht, sondern es geht um den Lebensmittelpunkt.
Ja, das war eine große Debatte vor Jahren bei der Umsetzung. Das hat wirklich Wellen aufgeworfen, vor allem im Ausland, also in Brüssel, sage ich jetzt mal. Da ging man so, wenn nur Schweizer oder Schweizerin, das ist eine Diskriminierung gegenüber dem Ausländergesetz, oder? Und darum findet jetzt die Umsetzung in der Arbeitslosenversicherung statt. Also nicht im Ausländergesetz, also in der Arbeitslosenversicherung. Hier ist die Zielgruppe die Leute, die hier in der Schweiz arbeiten und arbeiten können, also arbeitsaufnahmefähig sind, oder? Und darum ist diese Diskriminierung, sage ich jetzt mal, nicht mehr gegeben. Also wir sind hier legal unterwegs, sage ich jetzt mal, im Rahmen vom Gesetz. Ja.
Ja, wobei ich ja sagen muss, ich finde, dass man einmal trotzdem die lokale Bevölkerung versucht, mit Jobs zu versorgen. Das macht ja total Sinn. Ja? Also jetzt unabhängig von allen anderen Überlegungen, aber ja, eine Regierung ist in aller Regel dazu gewählt von den Leuten, die in dem Land leben, die sie wählen. Ja? Und damit, glaube ich, muss man schon hier auch einen gewissen Fokus trotzdem darauf setzen, dass das funktioniert. Ich bin persönlich ein sehr weltoffener und liberaler Mensch, aber glaube ich trotzdem, man darf nicht vergessen, wer wählt eine Regierung und wem ist daher diese Regierung auch verpflichtet? Ja?
Ja, es kommt auch dazu, eben, wie gesagt, die Arbeitslosenversicherung ist eine Versicherung und keine Verwaltung. Also es werden Beiträge gezahlt. Also alle diese Produkte, Dienstleistungen, die von der Arbeitslosenversicherung angeboten werden, sind ja vorfinanziert, man kann so sagen. Also an sich jeder Lohnfranke wird etwas abgezogen für die Arbeitslosenversicherung. Und entsprechend stellen wir diese Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung. Und wie du das richtig sagst, soll dann auch die Zielgruppe Kundschaft erreichen. Und das finde ich doch stimmig, sage ich jetzt mal. Ob es dann politisch das Ganze so verhebt wieder, das ist ein anderes Thema. Aber momentan ist es so. Und das finde ich auch gut.
Also diese Geschichte ist im Gesetz verankert, hast du gesagt.
Im Ausländergesetz, das ist nicht beim Staatssekretariat für Wirtschaft, sondern beim SEM. Ja, genau.
Also das wird auch in Zukunft eine Rolle spielen. Wird sich die Rolle der Stellenmeldepflicht eben einfach nur technisch verändern oder siehst du da irgendwie Anpassungen an diesem Stellenmeldepflicht?
Also die Stellenmeldepflicht ist im Gesetz verankert. Und wenn du ein Gesetz aufheben möchtest, dann hast du einen langen Prozess zu gehen, sage ich jetzt mal. Und wo ein Gesetz ist, hat das auch, wie soll ich sagen, auch Hintergründe von Zusammenarbeit mit Verträgen, sage ich jetzt mal. Also das wird bleiben. Das wird bleiben. Was wir jetzt gemacht haben, also wir auf Bundesebene ist so, bis jetzt war es vom Bund gesteuert, also diese Kontrolle dann vom Gesetz, weil jedes Gesetz hat auch einen Kontrollmechanismus. Das wurde jetzt den Kantonen übergeben. Also es ist jetzt kantonal geregelt, diese Meldepflicht. Aber das Gesetz wird so bleiben. Also da muss schon wieder eine Abstimmung kommen oder ein Vorstoß, politischer Vorstoß.
Ja. Und das ist ja eben, wie erwähnt, ein sehr schweizerisches Ding. Kannst du kurz sagen, was das beinhaltet?
Also beinhaltet es so, es richtet sich nach der Arbeitslosenquote von Berufen. Wir haben dort einen Schwellenwert. Das war am Anfang 8% zum Starten, jetzt ist es bei 5% fixiert. Also alle Berufe, die 5 und höher sind, sind dann meldepflichtig der öffentlichen Arbeitsvermittlung. Diese Stellen werden aufgenommen und dann werden die für die stellensuchenden Personen, die bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung angemeldet sind, haben sie dann 5 Tage Vorlaufzeit, auf diese Stelle zuzugreifen, also Einsicht. Also, ob tatsächlich diese 5 Tage dann matchentscheidend sind bei einem Arbeitgeber, das hängt dann auch von der Rekrutierungsprozess ab. Ich sage jetzt mal temporär, sicherlich, weil die brauchen Leute heute und jetzt von dem her, aber je nach Branche, die 5 Tage Vorlaufzeit oder nicht, ich glaube, das macht nicht Erfolg aus. Und nach diesen 5 Tagen können dann die Arbeitgeber dann diese Stelle dann öffentlich ausschreiben, wo sie wollen. Wir bieten ihnen das an, auch dann über den Jobroom. Das heißt, es wird dann dort freigeschaltet. Jobroom ist ja diese Bestellenplattform vom Bund. Und dann ist das wieder auch allen zugänglich.
Ja, sehr, sehr spannendes Gespräch. Wir nähern uns schon so ein bisschen dem Ende unseres Podcasts, unserer Folge. Vielleicht, bevor wir noch dir 2 persönliche Fragen gerne stellen wollen, so noch eine kurze Abschlussfrage, wenn du so die Herausforderungen der Direktion für Arbeit ansiehst, wo siehst du oder wo seht ihr da so die Kernthemen in diesem 5- bis 10 Jahreshorizont? Was werden so die wirklich großen Herausforderungen sein?
Hättest du mir die Frage von 10 Jahren gestellt, hätte ich gesagt, ja, können wir über 10 Jahre Horizont reden? Und das ist ja heutzutage schwierig, weil der Arbeitsmarkt ist ziemlich dynamisch. Und wenn wir heute schon sagen könnten, wie es in 10 Jahren aussieht, das wäre jetzt vermessen. Also das ist meine Meinung jetzt und ich glaube, das vertritt auch jeder jetzt in Bern. Das ist schwierig. Was wir machen können, die Aufgaben von der Direktion für Arbeit ist das Monitoring, beobachten. Wir kommen dann auch hier mit zum Beispiel KI-Berichten im 2017 wieder raus. Also die Digitalisierung, wie sie das vorantreibt. Maßnahmen zu ergreifen zur Sicherstellung vom Arbeitsort Wirtschaft Schweiz, oder? Das ist so. Und entsprechende unterstützende Maßnahmen. Das ist die Hauptaufgabe vom SECO, sage ich jetzt mal, oder? Der Wirtschaftsraum Schweiz zu stabilisieren, auch zu steuern, sage ich jetzt mal, und die bestmögliche Unterstützung zu geben. Aber auf 10 Jahren, das wird schwierig. Das KI wird sicher Einfluss nehmen, das habe ich gesagt, oder? Und Einfluss, den wir aber auch mitgestalten wollen und müssen. Aber ich kann dich heute und jetzt nicht sagen, wie das Ganze aussieht. Wir wissen aber, dass die Kantone jetzt mit dieser strategischen Ausrichtung sich auch anders aufsetzen. Es wird also hier auch ein Commitment sein beim Auftritt gegenüber den Kunden. Das ist sicherlich wichtig. Und mit Kunden meine ich nicht nur Personen, sondern auch die Arbeitgeber selbst, die Wirtschaft. Aber in 10 Jahren, sage ich jetzt mal, die Hauptaufgaben werden die gleichen bleiben. Spannend wird sein, wie die ganze Wirtschaft dann sich reagiert. Diese Überproduktivität, die wir jetzt erzeugen, und der Fachkräftemangel, das wird wahrscheinlich diese Herausforderung sein, schwerpunktmäßig.
Lieber Mauro, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in den Schweizer Arbeitsmarkt und in die Schweizer Arbeitslosenversicherung. Wir wollen, Renato und ich, wollen dir jetzt gern zum Schluss noch so 2 persönliche Fragen stellen, so für dich als Person. Unser Word-Rap, wo wir immer die handelnden Personen und die Personen, die wir hier interviewen, gerne ein bisschen noch, wie gesagt, ein bisschen mehr greifen wollen und spüren wollen.
Nur zu.
Genau. Ja, ich darf dir mal meine Frage stellen. Wir haben vorher eben 2 Fragen gezogen. Mauro kennt sie noch nicht. Und ich darf vielleicht die erste Frage stellen. Das letzte Buch, das ich gelesen habe.
Das letzte Buch, das war aus der Not heraus in Olbia. Flug, Rückflug aus Olbia gestrichen. Und dann habe ich gesagt, ich habe den ganzen Tag jetzt Handy in den Händen gehabt, ich brauche ein Buch. Oder? Und wenn mich nicht täusche, der Titel war Die blaue Welle. Nein, nicht Die blaue Welle, Die zweite Welle. Und das war jetzt wirklich rein zufälligerweise, oder das Schicksal hat mir mit einem Streich gespielt. Und seither weiß ich, dass ich den Zenit erreicht habe von einem Sprint, von einem Sprinter. Und jetzt bin ich auf, mit 57, sage ich jetzt mal, bin ich ein Dauerläufer, der das sein Wissen übermitteln soll und nicht neue Ziele erreichen soll. Das habe ich dir, glaube ich, Renato, auch schon mal gesagt.
Das hast du mir als Buchempfehlung weitergegeben.
Genau, voilà. Das ist das letzte Buch. Ich bin nicht so bei 3/4 gelandet und ich muss sagen, es tut gut. Ich lehne mich langsam zurück und weiss, die neuen Generationen, die müssen jetzt spurten. Sie bekommen das Wissen von mir und sie sollen das Beste daraus machen. Das war mein letztes Buch.
Sehr gut.
Ja, und dann noch meine Frage.
Ja?
Was ist das Auffälligste an dir?
Ui. Jetzt muss ich doch eine Gegenfrage stellen, ist es unanständig, also körperlich oder sonst, oder was mich gerade so ins...
Was dir in den Sinn kommt?
Ich bin authentisch. Oder ich versuche zumindest, und so bekomme ich immer die Rückmeldung, ich sei authentisch, also man spürt bei mir, wenn ich gut drauf bin oder weniger gut drauf bin, sage ich jetzt mal. Und ich sage jedes Mal, wenn mich jemand etwas fragt, dann soll er sich nicht von der Antwort sich scheuen, sage ich jetzt mal. Also von dem her, er bekommt dann eine ehrliche, transparente Antwort. Also ich hoffe, das auch heute so mit euch so gestaltet zu haben, authentisch zu sein. Das wäre
schön. Ja, also mir fällt es auf.
Ja, lieber Mauro, lieber Renato, danke für das spannende Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten wieder den einen oder anderen Gedanken, die eine oder andere Erkenntnis mitnehmen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich, Sie bei einem unserer nächsten Podcasts wieder begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, alles Liebe, Martin Meyer.